Der Bibeltext, der heute vor uns steht, der möchte uns lehren, um die Punkte Bescheidenheit, Demut und Selbstlosigkeit. Und das sind ja Tugenden von Menschen, die Jesus gehören, die also vom Heiligen Geist getrieben sind, gelehrt werden vom Geist Gottes und deshalb in der Lage sind, auch diese geistlichen Früchte zu bringen. Und das ist natürlich ein Gegenkonzept zur Welt und auch ein Gegenkonzept zu dem sogenannten alten Menschen, der ja jeder Gläubige vor seiner Bekehrung war. In der Welt, in der wir leben, da herrschen in vielen Bereichen eher Selbstdarstellung und Egozentrik. Also zum Beispiel Wirtschaftskapitäne, die sich wichtig machen. In der Politik, da lobpreist man häufig sich selbst und seine eigenen Verdienste. Fußballstars, die posieren vor Luxusautos, vor tollen Villen und Häusern. Oder Musikstars halten sich für die Größten. Und so könnte man die Liste erweitern. Und die Frage ist jetzt, gehören bescheidene oder selbstlose Personen zu den Verlierern dieser Welt? Vielleicht aus menschlicher Sicht, aber nicht in den Augen Gottes. Und dazu hören wir jetzt den Predigttext aus Lukas 14, Vers 7 bis 14. In der Schlachterübersetzung ist dieser Abschnitt überschrieben mit Demut und wahre Wohltätigkeit. Er sagte aber zu den Gästen ein Gleichnis, da er bemerkte, wie sie sich die ersten Plätze aussuchten, und sprach zu ihnen: Wenn du von jemand zur Hochzeit eingeladen bist, so setze dich nicht auf den obersten Platz, damit nicht etwa ein Vornehmerer als du von ihm eingeladen ist und nun der, der dich und ihn eingeladen hat, kommt und zu dir sagt: Mache diesem Platz. Und du dann beschämt den letzten Platz einnehmen musst. Sondern wenn du eingeladen bist, so geh hin und setze dich auf den letzten Platz, damit der, welcher dich eingeladen hat, wenn er kommt, zu dir spricht: Freund, rücke hinauf. Dann wirst du Ehre haben vor denen, die mit dir zu Tische sitzen. Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Er sagte aber auch zu dem, der ihn eingeladen hatte: Wenn du ein Mittags- oder Abendmahl machst, so lade nicht deine Freunde, noch deine Brüder, noch deine Verwandten, noch reiche Nachbarn ein, damit nicht etwa auch sie dich wieder einladen und dir vergolten wird. Sondern wenn du ein Gastmahl machst, so lade Arme, Krüppel, Lahme, Blinde ein. So wirst du glückselig sein, denn weil sie es dir nicht vergelten können, wird es dir vergolten werden bei der Auferstehung der Gerechten. Soweit unser Bibeltext. Zunächst mal müssen wir uns an die letzte Predigt erinnern. Jesus hat ja laut Vers 1 in Kapitel 14 an diesem Gastmahl teilgenommen und eingeladen hatte ein hochgestellter Pharisäer. Bevor das Gastmahl so richtig begann, hatte Jesus dann dieses große Wunder getan. Er heilte den wassersüchtigen Menschen und hat dann diese barmherzige Wundertat begründet mit der ihm eigenen göttlichen Weisheit, der niemand ein Argument entgegensetzen konnte. Und nun hatte der Herr Jesus aber noch etwas auf dem Herzen. Er hatte dann beobachtet, wie offenbar viele Gäste um die besten Plätze sich bemühten. Die Ehrenplätze neben dem Gastgeber, einem obersten Pharisäer. Und wer dort saß, der musste doch wohl diese Ehre irgendwie verdient haben. So jedenfalls die damalige Sitte und Überzeugung. Aber irgendwie ist das ja bis heute im Grunde genommen genauso. Denken wir an die Sitzordnung bei einer Hochzeitsfeier oder bei einer politischen Veranstaltung. Die Sitzordnung drückt schon etwas aus. Das ist ganz normal. Jetzt hat Jesus in diesem Gerangel um die Ehrenplätze aber eine zutiefst ungeistliche Haltung erkannt. Und die spricht er an. Eine Einstellung, die im natürlichen Menschen selbstverständlich durch die Sünde ganz tief verankert ist im Herzen. Und das ist die Selbstsucht. Und eine Spielart der Selbstsucht, die sich hier am Tisch dieses Gastmahls vor den Augen von Jesus ereignet hat und offenbart hat, ist das Streben nach Ansehen, das Streben nach Ehre, das Streben nach Anerkennung von Seiten der Menschen. Das ist ein Charakterzug des unwiedergeborenen Herzens. Das menschliche Herz ist geneigt, sich selbst darzustellen, sich selbst zu rühmen, sich wichtig zu nehmen, sich für gerecht und gut zu halten. Die unerlöste Natur, die strebt danach, über andere Menschen zu herrschen, groß zu sein, der Erste zu sein, etwas zu gelten. Statt Bescheidenheit und Demut kennzeichnet das menschliche Herz seit dem Sündenfall im Paradies Stolz, Hochmut und Egoismus. Die Bibel spricht hier klare Worte. Der Herr hat beispielsweise durch den Propheten Jesaja sein Volk Israel vor dem Weltgericht gewarnt. Das findet ja quasi vor den Toren des tausendjährigen Reiches statt. Und da geht es genau um diese Grundsünde des Unglaubens, um den Hochmut und um den Stolz. Das wird da verhandelt. Wir können mal in Jesaja 2 hineinhören, in Vers 16 bis 18. Da geht es um dieses kommende Gericht Gottes über allen Hochmut, über allen Götzendienst. Und wie der Herr den Stolz der Menschen zerbrechen wird. Ich lese mal Jesaja 2, die Verse 11, 12 und 17. Und dort lässt der Herr sein Volk wissen: Die stolzen Augen der Menschen werden erniedrigt und der Hochmut der Männer wird gebeugt werden. Der Herr aber wird allein erhaben sein an jenem Tag. Denn es kommt ein Tag des Gerichts von dem Herrn der Heerscharen über alles Stolze und Hohe und über alles Erhabene und es wird erniedrigt werden. Vers 17. Und der Hochmut des Menschen wird gebeugt. Und der Stolz des Mannes gedemütigt werden. Der Herr aber wird allein erhaben sein an jenem Tag, und die nichtigen Götzen werden gänzlich verschwinden. Und es hat natürlich für uns als Christen auch eine Bedeutung. Wir müssen als Christen mit Stolz, mit Überheblichkeit, mit Hochmut brechen in unserem Leben. Denn dafür werden Ungläubige verurteilt. Wir haben es gehört. Die Bibel spricht noch an vielen anderen Stellen davon, dass Menschen Gefahr laufen, sich selber zu erhöhen. Und das Problem dabei ist, dass Menschen, die nach Anerkennung und Ehre streben, dass sie genau mit diesem Streben sich selbst um die Ehre bringen. Denn das sagt ja Jesus hier. Warum? Weil Gott sie eines Tages erniedrigen wird. Das heißt, das ganze Streben nach Erhöhung wird Gott zunichte machen. Er wird sie beugen, demütigen. Die Stolzen werden erniedrigt durch Gott. Er wird das tun. Zudem kann er sie gar nicht mehr ehren, weil sie sich selbst schon die Ehre beigelegt haben. Maria, die Mutter Jesu, hat das erkannt durch den Heiligen Geist, als sie zu Besuch bei ihrer Verwandten Elisabeth war. Da hat sie nämlich einen Lobpreis ausgesprochen und hat genau dieses Handeln Gottes, der die Selbsterhöhung der Menschen zunichte macht, bekannt. Wir finden das in Lukas 1, Vers 51 bis 52. Und dort hat Maria gesagt von Gott: Er tut Mächtiges mit seinem Arm. Er zerstreut, die hochmütig sind in der Gesinnung ihres Herzens. Er stößt die Mächtigen von ihren Thronen und erhöht die Niedrigen. Jesus hat jetzt in Vers 11, ist ja so dieser Kernvers unserer Stelle, dieses göttliche Prinzip, also das ist ein Prinzip seines Vaters, klar ausgedrückt, ganz ungeschminkt, mit ganz einfachen Worten. Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Beachten wir, dass Jesus hier sagt, jeder. Das heißt, auch von diesem Prinzip gibt es keine Ausnahme. Bleiben wir nochmal bei den Konkretionen des Gleichnisses, das Jesus hier ab Vers 8 erzählt. Wenn du, so spricht er ja die Anwesenden an, besonders vielleicht den Gastgeber, aber wahrscheinlich alle Anwesenden, wenn du die angesehenen Plätze anstrebst, dann läufst du Gefahr, auf einen niedrigeren Platz zurückgesetzt zu werden. Das ist natürlich schmerzlich. Es ist also besser und auch viel ermutigender, auf einen Ehrenplatz geholt zu werden durch andere, als einen selbst ergatterten Platz wieder verlassen zu müssen und zurückgestuft zu werden. Man sollte sich auch nicht selbst rühmen. Wer so eingebildet und stolz auftritt, läuft Gefahr, erniedrigt und beschämt zu werden. Paulus hat gesagt in Galater 6,14, es sei von mir ferne, mich zu rühmen. Das Einzige, wo ich mich rühmen kann, ist das Kreuz. Über das Kreuz möchte ich mich rühmen, aber von mir sei es ferne, mich irgendwie zu rühmen. Es ist also in Gottes Augen viel besser, wenn man darauf warten kann, dass andere einen anerkennen. Dass Gott es in die Wege leitet, dass wir erhöht werden. Aber nicht, dass wir uns selber erhöhen. Vers 11, wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden, nämlich durch Gottes Handeln. Gott wird ihn erhöhen. Und das ist eine gute Erhöhung, ein Segen, im Gegensatz zu der egoistischen Selbsterhöhung, die Gott richten wird, wie wir gehört haben. Also die Marschroute Gottes wäre Bescheidenheit, Demut für uns als seine Jünger. Und zwar Demut natürlich in dem Beziehungsgeflecht der Menschen, also untereinander, im Miteinander, aber natürlich auch Demut vor Gott, in der Beziehung zu Gott. Es gibt einen bekannten Vers in dem Propheten Micha, Kapitel 6, Vers 8. Ich habe den mal in der Neues Leben-Übersetzung hier abgeschrieben. Es wurde dir, Mensch, doch schon längst gesagt, was gut ist und wie Gott möchte, dass du leben sollst. Er fordert von euch nichts anderes, als dass ihr euch an das Recht haltet, ihr könnt auch übersetzen, Gottes Wort haltet, liebevoll und barmherzig miteinander umgeht und demütig vor Gott euer Leben führt. Das ist Micha 6,8. Und aus dieser Demut vor Gott soll natürlich dann auch Demut im Umgang mit den Mitmenschen erwachsen. Also können wir fortsetzen, den Gedankengang, Jesus möchte natürlich auch, dass in seiner Gemeinde Bescheidenheit großgeschrieben wird oder die Früchte demütiger Charaktere geerntet werden können. Dass selbstherrliche Gesinnungen oder Verhaltensweisen wirklich in den Tod gegeben werden und stattdessen eine dienstbare Gesinnung leuchtend hervortritt. Wir können uns da an die Lesung erinnern, denn Jesus hat da diese dienstbare Gesinnung mit der Fußwaschung direkt in die Tat umgesetzt. Und die Frage an dich ist jetzt, bist du dazu bereit? Auch an mich, ist das mein Ziel? Ist das unser gemeinsames Ziel? In Römer 12, da schreibt ja Paulus einige Ausführungen und Konkretionen dessen, was Liebe ist. Und in Vers 3 von Römer 12 steht, denn ich sage, Kraft der Gnade, die mir gegeben ist, jedem unter euch, dass er nicht höher von sich denke, als sich zu denken gebührt, sondern dass er auf Bescheidenheit bedacht sei, wie Gott jedem Einzelnen das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Und Vers 16, seid gleichgesinnt gegeneinander. Trachtet nicht nach hohen Dingen, sondern haltet euch herunter zu den Niedrigen. Haltet euch nicht selbst für klug. Verse, die man manchmal überliest. Auf Bescheidenheit bedacht sein. Es klingt so einfach irgendwie. Ist Teil von Gottes Ordnung fürs Gemeindeleben. Interessant ist, dass wir zu diesem Kernvers, dieser Lehrsatz, den Jesus in Vers 11 hier sagt, jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden, wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden, dass wir da drei Parallelen auch haben. Denn Jesus sagt das an anderer Stelle auch. In Matthäus 20, in Matthäus 23 und in Lukas 18. Und da merken wir auch, dass Jesus da so eine Gegenüberstellung macht von zwei gegensätzlichen Herzenshaltungen. Auf der einen Seite diese stolze Selbsterhöhung durch das weltliche und egoistische Streben nach Anerkennung, nach Macht, nach dem Ausüben auch von Herrschaft im Volk Gottes, Herrschaft über andere Menschen, ungeistliche, stolze Selbsterhöhung und dann auf der anderen Seite der Wunsch, anderen Menschen in Liebe zu dienen, Selbsterniedrigung zu leben, so wie Jesus es tat. Ich möchte gerne diese drei Stellen jetzt im Ablauf der nächsten Minuten zitieren, weil sie für sich einfach sprechen. Zuerst Matthäus 20, Vers 25 bis 28. Aber Jesus rief sie zu sich, seine Jünger, und sprach: Ihr wisst, dass die Fürsten der Heidenvölker sie unterdrücken und dass die Großen Gewalt über sie ausüben. Unter euch aber soll es nicht so sein, sondern wer unter euch groß werden will, der sei euer Diener. Und wer unter euch der Erste sein will, der sei euer Knecht. Gleich wie der Sohn des Menschen nicht gekommen ist, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Also dienen statt herrschen ist das Motto für uns, die wir Jesus folgen wollen. Dann Matthäus 23, Vers 10 bis 12. Die Ermahnung Jesu lautet: Auch sollt ihr euch nicht Meister nennen lassen, denn einer ist euer Meister, der Christus. Der Größte aber unter euch soll euer Diener sein. Wer sich aber selbst erhöht, der wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Und in Lukas 18, wir werden in den nächsten Monaten das ja auch als Predigttext dann haben, zeigt uns der Herr schließlich, wie eine echte Bekehrung zu Jesus und ein demütiges Herz zusammengehören. Das ist letztendlich eins. Ihr kennt die Geschichte. Lukas 18, ab Vers 9. Er sagte aber auch zu etlichen, die auf sich selbst vertrauten, dass sie gerecht seien, und die übrigen verachteten, dieses Gleichnis. Es gingen zwei Menschen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stellte sich hin und betete bei sich selbst so: O Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen Menschen, Räuber, Ungerechte, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner da. Ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Und der Zöllner stand von ferne, wagte nicht einmal seine Augen zum Himmel zu erheben, sondern schlug an seine Brust und sprach: O Gott, sei mir Sünder gnädig. Ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt in sein Haus hinab, im Gegensatz zu jenem. Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Wer aber sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. In diesem Gleichnis merken wir, wie das demütige und zerschlagene Herz des Zöllners um Gnade gefleht hat. Und es wurde quasi von Jesus aus dem Staub emporgehoben, denn er sagt, er wurde gerechtfertigt. Wir können also ein wichtiges Prinzip Gottes heute lernen. Wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Also, um jetzt mit dem Gleichnis hier anzufangen, Gott ehrt mit dem Geschenk der Gerechterklärung den, der demütig seine Schuld zugibt. Der wird für gerecht erklärt vom Herrn. Oder Gott gibt wahre Größe und Ehre dem, der nichts aus sich macht. Gott gibt Ehre dem, der treu ist im Geringen. Gott gibt Ehre dem, der sich nicht zu schade ist, Schwache und Arme zu lieben. Gott gibt wahre Größe und Ehre dem, der auf seine eigene Erhöhung verzichtet und dagegen die Erhöhung durch Gott begehrt und darauf wartet. Oder mit anderen Worten, der Herr segnet dich, wenn du dich nicht selbst rechtfertigst, sondern deine Schuld erkennst und Gottes Gnade annimmst. Der Herr segnet dich, wenn du dich nicht selbst erhöhst, sondern wenn du in demütiger und selbstloser Art die Liebe praktisch werden lässt. Apropos Liebe, wir müssen begreifen, zur praktischen Liebe gehört wirklich zwingend notwendig eben auch diese Haltung der Demut. In den Ausführungen von Römer 12, die schon angesprochen wurden, wie Liebe praktisch und konkret wird, in diesen Ausführungen kommt der Apostel Paulus deswegen immer wieder auf diese niedrige Haltung, diese bescheidene Haltung zu sprechen, die sich frei macht von allem Stolz. Und das ist letztlich die Grundvoraussetzung, um wirklich selbstlos auch lieben zu können, wie Jesus. Römer 12, 16 nochmal zur Erinnerung. Seid gleichgesinnt gegeneinander, trachtet nicht nach hohen Dingen, sondern haltet euch herunter zu den Niedrigen. Haltet euch nicht selbst für klug. Zusammenfassend nochmal dieser Kernvers. Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Wir wollen jetzt in einem nächsten Schritt beispielhaftes, bescheidenes und demütiges Verhalten von einigen Personen aus dem Alten Testament herausarbeiten. Wo und wie haben sich Personen im Alten Testament in Demut erniedrigt oder eben auch nicht? Schauen wir zuerst den babylonischen König Nebukadnezar an. Eine Größe in der Weltgeschichte. Herrscher der Weltmacht Babylon. In Daniel 4 wird uns berichtet, wie er von seinem Palast aus voller Stolz auf die herrliche Stadt Babel blickt, die, so sprach er, jetzt Zitat, ich mir erbaut habe zur königlichen Residenz mit meiner gewaltigen Macht und zu Ehren meiner Majestät. Daniel 4, 27. Und wenn ihr da weiterlest, dann merkt ihr das Erschreckende, was jetzt kommt. Wie in einem Traum der Herr zuvor angekündigt hatte, wird dieser Weltherrscher Nebukadnezar im nächsten Augenblick so gewaltig vom Herrn erniedrigt, dass er 7 Jahre lang wie ein Stück Vieh auf der Weide leben muss, ausgestoßen aus der menschlichen Gesellschaft, bis er erkennt, dass nicht er, sondern der König des Himmels, Gott, im Regiment sitzt. Nach 7 Jahren leben wie ein Ochse unter freiem Himmel. Erkannte Nebukadnezar, ja, Gott ist souverän und ich bin im Grunde genommen nichts vor ihm. Er war es, der mir alles gegeben hat. Ich habe mir das nicht selber zuzuschreiben. Und erst zu diesem Zeitpunkt der Erkenntnis, der Größe Gottes und seiner eigenen Niedrigkeit, wird er vom Herrn wieder erhöht und in das Königtum eingesetzt. Das Bekenntnis dieses ursprünglich heidnischen und stolzen Königs ist uns überliefert in Daniel 4, Vers 34 und das fällt dann dementsprechend demütig und auch anbetend aus. Er sagt nämlich, nun lobe und erhebe und verherrliche ich Nebukadnezar, den König des Himmels, denn all sein Tun ist richtig und seine Wege sind gerecht. Wer aber hochmütig wandelt, den kann er demütigen. Na, ganz anders wie vorher. Wenn du geneigt bist, selbst herrlich aufzutreten, kann ich nur uns allen sagen, von diesem Text her, tu rechtzeitig Buße. Das können wir von Nebukadnezar lernen. Wenn wir in der Geschichte jetzt 100 Jahre zurückgehen, dann landen wir im Königreich Juda bei dem König Hiskia. Leider wird Hiskia gar nicht so beachtet. Er geht manchmal unter vor David und anderen Größen, aber die Schrift hebt ihn mit David als den hingebungsvollsten und gläubigsten König hervor, Hiskia. Zu seiner Zeit bedrohten die Assyrer und der König Sanherib das Königreich Juda und auch die Stadt Jerusalem. Das Gemeine war, dass der assyrische König Boten sandte, die vor den Verteidigern, ja, die auf der Stadtmauer standen, in Jerusalem, den König Hiskia äußerst schlimm verspottet haben. Und sie haben auch Gott, den Herrn, auf das Übelste geschmäht. Um die einzuschüchtern, natürlich. Und jetzt kommt auch hier das Großartige. Zusammen mit dem Propheten Jesaja geht dieser Hiskia auf die Knie und schüttet vor dem Herrn diese ganze Not aus. Er verzichtet darauf, irgendwie dagegen vorzugehen. Das war echt Demut und gleichzeitig totales Vertrauen in Gott. Es war Gebet statt Verteidigung. Und der Herr hat dieses Verhalten wunderbar gesegnet. Denn ein Engel, es wird gesagt, der Engel des Herrn, vielleicht war es Jesus, vernichtet fast die ganze feindliche Armee in der folgenden Nacht. Und Hiskia wird im Anschluss daran von den Nachbarkönigen geachtet und beschenkt. Der Herr hatte diesen Segen und diese Erhöhung Hiskias veranlasst, nachdem er sich erniedrigt hatte und auf die Knie gegangen ist. Hören wir rein in diese Geschichte, 2. Chronik 32, 20 bis 23. Aber der König Hiskia und der Prophet Jesaja, der Sohn des Amos, beteten deshalb und schrien zum Himmel. Und der Herr sandte einen Engel, der vertilgte alle tapferen Helden und die Fürsten und die Obersten im Lager des Königs von Assyrien, sodass er mit Schimpf und Schande in sein Land zurückkehrte. Und jetzt geht es noch weiter, was Gott getan hat. Und als er, der assyrische König, in das Haus seines Gottes ging, fällten ihn dort einige seiner leiblichen Söhne durch das Schwert. So rettete der Herr den Hiskia und die Einwohner von Jerusalem aus der Hand Sanheribs des Königs von Assyrien und aus der Hand aller anderen. Und er beschützte sie auf allen Seiten, sodass viele dem Herrn Geschenke brachten nach Jerusalem und Hiskia, dem König von Juda, Kostbarkeiten. Und er stieg danach in der Achtung aller Nationen. Merkt ihr, das ist eine Erhöhung, die hat er sich gar nicht selber gegeben. Das hat Gott veranlasst, dass auf einmal Menschen kamen und diesen König Hiskia bewundert haben. Wenn du dich gerne verteidigst, rechtfertigst oder in Gefahr bist, mit gleicher Münze heimzuzahlen, lerne von Hiskia. Geh ins Gebet, geh auf die Knie. Dieser Weg der Demut ist viel besser und es ist der Weg, den Gott segnen wird. Wenn wir über Hiskia weiterlesen, werden wir merken, dass aber auch Hiskia später in seinem Leben zweimal im Stolz gehandelt hat. Und dann musste Gott ihn ganz schön züchtigen, damit er wieder auf den geraden Weg kommt. Gehen wir noch weiter in der Geschichte Israels nach vorne. Werden wir auch in der Bibelstunde bald, also in Anführungszeichen bald, in einigen Monaten vielleicht hören. Und zwar begegnet uns dann der erste König Israels, nämlich Saul. Saul hat ja viel Böses getan und vermutlich war er kein Gläubiger, wie man am Ende seines Lebens sehen kann. Aber am Anfang, da war er ein sehr demütiger Mensch. Und Gott hat ihn auch gebraucht. Als er nämlich bereits wusste, dass der Herr ihn zum König erwählt hatte, Samuel hatte ihn ja heimlich gesalbt, da stellte er sich dann nicht selbstherrlich unter das Volk und sagte, schaut, hier bin ich, der erste König, sondern im Gegenteil, ganz bescheiden hat er sich versteckt, sagt die Bibel, bei den Geräten. Und als Samuel in Mizpah dann diese Königswahl mittels der Lose durchführen wollte und das Los auf den Saul fiel, war er nicht da. Denn er hatte sich versteckt. Er wollte nicht im Vordergrund stehen. Und man hat dann Gott gefragt. Und er hat gesagt, der Mann, den ihr sucht, der hat sich versteckt bei den Geräten. So bescheiden und zurückhaltend verhielt sich Saul zu Anfang, obwohl er ja eigentlich schon der gesalbte König war. Und die Folge war, dass Saul eben nicht durch sich selbst, sondern durch andere, durch das Volk seine Ehre bekam. Und letztendlich durch Gott, der ihn dann vor dem ganzen Volk auch erhöht hat. 1. Samuel 10, Vers 22 bis 24. Da fragten sie den Herrn weiter, kommt der Mann noch hierher? Der Herr antwortete, siehe, er hat sich bei den Geräten versteckt. Da liefen sie hin und holten ihn von dort. Und als er unter das Volk trat, da überragte er alles Volk um Haupteslänge. Und Samuel sprach zu dem ganzen Volk, da seht ihr den, welchen der Herr erwählt hat. Denn ihm ist keiner gleich unter dem ganzen Volk. Da jauchzte das ganze Volk und sie sprachen, es lebe der König. Stellst du dich gerne selber in den Vordergrund? Durch Reden vielleicht oder durch Verhalten? Dann lerne von Saul Zurückhaltung. Er konnte warten, bis er ohne sein Zutun von anderen und von Gott in den Mittelpunkt gestellt wurde. Auch bei Saul sehen wir also dieses Prinzip von Jesus: Wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Das Alte Testament ist reich an so ganz konkreten Beispielen und Biografien. Und man könnte jetzt auch noch den Manasse erwähnen. Übrigens Sohn des Königs Hiskia. Das volle Gegenteil seines gläubigen Vaters. Das ist manchmal so in Familien. Die Eltern sind gläubig, die Söhne gehen böse Wege oder die Kinder. Dieser König Manasse war der schlimmste, der götzendienerischste, der brutalste König, den Juda je hatte. Kind des gläubigsten Königs Hiskia. Der brutalste König. Tragik, ne? Kein anderer böser König in Juda tat so viel Götzendienst, so viel Zauberei, so viel Okkultismus und Wahrsagerei, verführte so extrem das Volk und füllte das Land mit so viel unschuldigem Blut. Es steht in der Bibel, von einem Ende bis zum anderen war alles voller unschuldigem Blut. Das war Manasse. Als der Herr ihn jedoch erniedrigte, denn die Assyrer kamen wieder, nahmen ihn gefangen, führten ihn gebunden mit Ketten ins Exil nach Babylon. Da kehrte dieser gewissenlose, schreckliche, selbstherrliche und böse König um. Er kehrte um zum Herrn. Er tat, wie wir lesen, echte Buße von ganzem Herzen. Er schrie zu Gott um Vergebung. Als er eben so tief erniedrigt wurde. Und wie segnete Gott diese Herzensbuße? Zum einen hat er den Manasse verwandelt. Und dann dieser ursprünglich furchtbare König durfte wieder zurück nach Jerusalem. Er bekam sein Königreich wieder. Eben als verwandelter Mensch, gläubig und demütig. Die Bibel berichtet das alles in 2. Chronik 33 ab Vers 12. Als er nun in der Not war, flehte er den Herrn, seinen Gott, an und demütigte sich sehr vor dem Gott seiner Väter. Und als er zu ihm betete, ließ sich Gott von ihm erbitten, sodass er sein Flehen erhörte und ihn wieder nach Jerusalem zu seinem Königreich brachte. Da erkannte Manasse, dass der Herr Gott ist. Und dann wird noch berichtet, wie er auf einmal ganz anders auftrat. Ab Vers 15. Er tat auch die fremden Götter weg und entfernte das Götzenbild aus dem Haus des Herrn und alle Altäre, die er auf dem Berg des Hauses des Herrn und in Jerusalem gebaut hatte, und warf sie vor die Stadt hinaus. Und er richtete den Altar des Herrn wieder auf und opferte darauf Friedensopfer und Dankopfer und befahl Juda, dass sie dem Herrn, dem Gott Israels, dienen sollten. Die Demut bei Manasse bestand also darin, ernsthaft den Herrn zu suchen, seine eigene Sündhaftigkeit zuzugeben, Buße zu tun und anzufangen, auf den Herrn zu vertrauen. Ist so eine Generalbuße, so nenne ich das mal, so eine Herzensumkehr vielleicht bei einem von euch dran? Weil du bisher Gott hast links liegen lassen und dich nicht vor ihm gedemütigt hast, dann mach's wie Manasse. Gib dem Herrn dein Herz und sag ihm deine Schuld. Er lässt sich erbitten. Und der letzte wäre Mose. Mose ist ein leuchtendes Beispiel an Demut und dienstbarer Gesinnung. Mose, der ja eigentlich ein Prinz am Hofe des mächtigen Pharao war, denn er hat ihn ja adoptiert, mehr oder weniger als seinen Sohn, der tat als Migrant im Lande Midian bei Jethro 40 Jahre lang den Dienst eines Hirten. Ein Prinz wird einfacher Hirte. Und interessanterweise schien er damit zufrieden zu sein, obwohl hochgebildet, hohe Stellung als Adoptivsohn des Pharao. Eigentlich war Mose für diesen Job total überqualifiziert, so würde man es heute sagen. Doch er tat diesen einfachen Dienst eines Schäfers nicht nur 10, nicht nur 20, 30, 40 Jahre lang. Statt sich nach höheren Stufen seiner möglichen Karriere auszustrecken, blieb er dort bei Jethro und hütete dessen Schafe. Und was war Gottes Plan? Er machte diesen Mann Mose, von dem die Schrift sagt, er sei der demütigste Mensch auf Erden gewesen, zu einem der ganz Großen im Reich Gottes. Mose durfte das Volk Israel aus der ägyptischen Gefangenschaft führen. Mose war es, der im Auftrag des Herrn furchtlos dem Pharao entgegentrat und die großen Plagen über Ägypten brachte, durch Gott. Mose war es gegeben, dem Herrn auf dem Berg zu begegnen und die 10 Gebote, die von Gottes Finger geschrieben waren, in Empfang zu nehmen. Wie hat der Herr diesen demütigen Mann zu Ehren gebracht? Und erinnert ihr euch, dass Mose sogar zusammen mit Elia in großer Herrlichkeit dem Herrn Jesus auf dem Berg der Verklärung erschienen ist? Als Jesus vor den Jüngern leuchtete und verklärt wurde, da erschienen ihnen Mose und Elia. Wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Kannst auch du vielleicht geduldig mal niedrigere Stellungen annehmen wie Mose, damit zufrieden sein und auf Gottes Signale warten? Bleiben wir als letztes, und jetzt sind wir im Neuen Testament, noch ein wenig bei unserem Herrn, bei Jesus stehen. Das ganze Erdenleben Jesu ist ein Modell von Demut, ein Muster der Selbsterniedrigung und eine Verkörperung des Dienens. So hatte er es dann ja auch von sich selber bezeugt in diesem bekannten, wunderbaren Heilandsruf in Matthäus 11, ab Vers 28. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Da haben wir es wieder. Und wie zeigte sich nun die Demut des Herrn in seiner Biografie? Lassen wir sein Erdenleben nochmal schlagartig an uns vorüberziehen. Wie er die himmlischen Vorrechte aufgab und unsere Natur angenommen hat. Wie er arm und elend geboren wurde. Wie er sich als Teenager seinen Eltern unterordnete. Wie er in seinem öffentlichen Auftreten nie selbstherrlich agierte. Wir sehen bei Jesus, dem Fürsten des Lebens und dem Herrn aller Herren, ein Leben in Armut. Wir sehen bei ihm Anteilnahme und Erbarmen mit den Schwachheiten der Menschen. Wir sehen, wie er sich taufen ließ von Johannes, obwohl er als Sohn Gottes das in keinster Weise nötig hatte. Wir sehen, wie Jesus sich als Knecht und Diener verstand, als Knecht Gottes und als Diener von uns, für die er sein Leben hergab. Jesus lebte Demut vor, indem er sich mit Verachteten abgab, mit Zöllnern, mit Huren, mit Sündern. Indem er Ehrentitel stets ablehnte und sich zurückzog, als man ihn zum König machen wollte, nach der wunderbaren Brotvermehrung. Als er auf einem Esel in Jerusalem einzog und als er den Jüngern wie ein Sklave die Füße gewaschen hat. Demut im Leben des Herrn Jesus offenbarte sich ebenfalls in seinem bedingungslosen Gehorsam dem Vater gegenüber und darin, wie er sein Leiden still annahm, wie ein Lamm, das zur Schlachtung geführt wird. Unser Herr setzte sich freiwillig der allergrößten Schmach und Schande aus und erniedrigte sich bis zum Tod am Kreuz. Doch in all diesen tiefen Demütigungen und in dem Selbstverständnis Jesu, ein Diener zu sein, darin zeigte sich, genau darin, die wahre Größe des Messias. Jesus hat sich erniedrigt wie keiner. Und deshalb hat ihn Gott auch erhöht über alle und alles. Die Folge der Demut Jesu ist seine Erhöhung durch den Vater. Und der wunderbare Hymnus in Philipper 2 bringt es zusammenfassend noch einmal auf den Punkt. Philipper 2 ab Vers 7 von Jesus gesagt. Er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, bis zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott auch über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über alle Namen ist, damit in dem Namen Jesu sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Wir haben nun viele Beispiele für Erniedrigung, Demut, Bescheidenheit, Zurückhaltung von Heiligen aus der Bibel bis hin zu unserem Herrn gehört. Und an der Stelle will uns Gott auch packen. Er will, dass wir die Demut des Herrn Jesus nachahmen. Und so fängt ja die eben zitierte Philipperstelle auch an in Vers 5, denn ihr sollt so gesinnt sein, wie Jesus Christus auch war. Genau so sollt ihr in eurer Gesinnung auch sein. Also fordert Gott von Gläubigen Demut. Es ist eine Haltung, die zu uns gehören soll, wie die täglichen Kleider, die wir anziehen. Wir haben ja vorhin schon gehört, dass sich Größe im Reich Gottes nicht durch Herrschen, sondern eben durch Dienen zeigt. Wahre Größe beugt sich zum Dienst, wie Jesus es tat. Wahre Größe im Reich Gottes bescheinigt der Herr Jesus denen, die sich wie ein Kind erniedrigen und anderen dienen wie ein Knecht, genauso wie er es tat. Deswegen die Frage heute Morgen: Möchtest du nicht auch so leben wie er, dein Erlöser? Handeln wie er? Dienen wie er? Demütig sein wie er? Möchtest du es nicht auch schaffen, andere in Liebe, Geduld und Sanftmut zu tragen oder auch zu ertragen, wie es in Epheser 1, nein, in Epheser 4, Vers 1 steht? Ist es nicht segensreich, wenn wir es schaffen, uns gegenseitig in Liebe und Demut unterzuordnen, wie es 1. Petrus 5, 5 verlangt? Ist es nicht angebracht, dem Herrn die Ehre zukommen zu lassen und die Kinder Gottes zu achten, anstatt sich selber in überheblicher Weise in den Mittelpunkt zu stellen? Und wenn wir in Sünde gefallen sind, die Demut aufzubringen beim Herrn und wenn nötig bei anderen um Vergebung zu bitten? Gott ermutigt uns mit einer Verheißung zu einem Lebensstil in Demut, in Bescheidenheit. Er ermutigt uns zum Dienen und dazu, dass wir nichts aus uns machen, dass wir treu sind, nicht im Großen, sondern eher im Geringen, und Arme sowie Schwache lieben. Und die Verheißung steht in Jesaja 66, 2. Ich will aber den ansehen, der demütig und zerbrochenen Geistes ist und der zittert vor meinem Wort. Und einem Menschen kann ja nichts Besseres passieren, als dass er vom Herrn in Gnade angesehen wird. Gott sieht und er beachtet Leute, die sich vor ihm beugen und sich unter seinen Willen und unter sein Wort stellen, die demütig vor ihm sind und die diese Haltung dann natürlich auf die Beziehung zu den Menschen übertragen. Lasst uns Gottes Prinzip heute ganz verinnerlichen. Demut führt zur Erhöhung, Hochmut zum Fall. In diesem Leben oder spätestens in der Ewigkeit. Und ein Vers aus der Bibel, aus den Sprüchen, ist ja sogar ein Sprichwort geworden. Hochmut kommt vor dem Fall. Wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Ist das Gleiche. Selbsterhöhung zerbricht früher oder später immer an Gott und an Gottes Regierung. Und es ist so diese große Ordnung Gottes, der niemand widerstehen kann. Dass alle Ehre, alle Größe, alle Bedeutung, die der Mensch sich selber gibt, immer zerfällt. die wird keinen Bestand haben. Doch dass wahre Größe und Ehre dem gegeben wird, der auf eigene Erhöhung verzichtet und dagegen die Erhöhung durch Gott begehrt. Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Ich habe jetzt in der Vorbereitung gemerkt, dass mir für das zweite Gleichnis nur noch drei Sätze bleiben. Und die möchte ich jetzt sagen. Dann ist die Predigt zu Ende. Denn der Predigttext geht dann noch in Vers 12 bis 14 weiter. In diesem zweiten Gleichnis, da erfahren wir hier, wie Jesus dem Pharisäer eine viel wertvollere Gästeliste präsentiert, als die er selber hatte. Indem er nämlich mit der Einladung von Außenseitern und Armen beweisen könnte, dass es ihm bei der Einladung nicht um seinen eigenen Vorteil geht, weil er vielleicht wieder eingeladen wird, sondern um echte Liebe, die keine Gegenliebe erwartet. Zweitens, Jesus möchte uns klar machen, dass echte, selbstlose Nächstenliebe darin besteht, denen Gutes zu tun, die einem nichts vergelten können. Und diejenigen zu lieben, die nach menschlichen Maßstäben eben nicht liebenswert sind. Und drittens, es gibt für Gläubige im Himmel zusätzlich zum ewigen Leben und zusätzlich zur Auferstehung am Ende eine reiche Ernte, einen reichen Segen und einen reichen Lohn für Taten der Liebe. Und Jesus will, dass auch du diesen Lohn einstmals von ihm empfangen darfst. Lies nochmal die letzten zwei Verse von unserem Predigttext. Das heißt jetzt nicht, dass wir uns nicht mehr gegenseitig einladen dürfen, das müssen wir richtig verstehen. Sondern wenn du ein Gastmahl machst, so lade arme, Krüppel, lahme, Blinde ein, so wirst du glückselig sein. Denn weil sie es dir nicht vergelten können, wird es dir vergolten werden bei der Auferstehung der Gerechten. Was will Jesus damit sagen? Nachfolger Jesu, die einen Lebensstil, ich greife das erste jetzt auf, der Bescheidenheit, der Demut und jetzt hier der selbstlosen Nächstenliebe praktizieren, die gehören also keineswegs zu den Verlierern, wie anfangs gefragt, sondern zu den wahren Gewinnern im Reich Gottes. Amen. Wir können jetzt gemeinsam noch ein Lied singen.